Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und in dieser Folge greifen wir das Thema Verhandlungslehre auf und gehen in die Verhandlungsvorbereitung. Und wenn ich wir sage, dann meine ich meinen ständigen Gast hier, wenn es um Thema Verhandlung oder Konfliktmanagementsysteme geht, Dr. Jürgen Schneider-Brotmann. Hallo Jörg.
Guten Morgen, Sascha.
Guten Morgen. Genau, es ist noch ein guter Morgen. Wir haben uns hier früh aufgemacht, mit Straßenverkehr, Technik und allem rumgeschlagen und sind jetzt mit Kaffee ausgestattet und können uns in aller Ruhe dem Thema Verhandlungsvorbereitung widmen, für das man sich allgemein hin, so zumindest die Erfahrung von professionellen Verhandlern, zu wenig Zeit nimmt. Zu wenig Zeit nehmen würde, wenn man nicht gut begleitet und beraten wäre. Trifft das auch deine Erfahrung, Jörg?
Ja, also Vorbereitung ist, ich glaube, das kann man wirklich sagen, entscheidend für den Verlauf und möglicherweise auch den Erfolg einer Verhandlung. Und das wird auch von allen Lehrenden immer betont und in allen Seminaren, aber in der Praxis sieht's natürlich anders aus. Und das kann ich auch selber bestätigen aus der eigenen Erfahrung. Na, also noch häufig ist einfach gar nicht die Zeit, entweder nicht die Wahrnehmung, ja, dass eben die Vorbereitung der Verhandlung ein wesentlicher Faktor ist, und oder es bleibt nicht die Zeit, oder man stellt zu spät fest, dass man eine Verhandlung hat und es geht halt unter, oder man fühlt sich sowieso sicher und denkt, ich weiß doch alles, und das kann sich dann in der Verhandlung dann auch entsprechend rächen, ja.
Mhm. Es scheint ja so zu sein, also mir geht das zumindest bei Medianten häufig so, dass wirklich Wissen fehlt, was soll ich denn eigentlich tun in der Vorbereitung? Ich weiß doch, was ich will, und dann muss ich mal gucken, ob ich das so einfach bekomme. Also dass es tatsächlich an Methoden und Wissenskomponenten fehlt, wie man sich auf eine Verhandlung vorbereitet. Bevor wir da zu Einzelnen kommen, verhält es sich damit so wie vielleicht mit dem Autofahren oder anderen komplexen Tätigkeiten, dass das dann mal weniger wird im Aufwand? Kannst du als professioneller Verhandler und Verhandlungshelfer von dir sagen, das mache ich heute so im Schlaf, das habe ich einfach schon so oft gemacht, ich muss mich nicht mehr so vorbereiten, das ist eher eine Frage für Beginner? Oder ist es etwas, wo sozusagen man ins eigene Fettnäpfchen schon geht? Wie ist das bei dir?
Ja, also natürlich passiert es mir auch manchmal, dass ich aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht ganz optimal vorbereitet in eine Verhandlung gehe oder auch wirklich unvorbereitet. Und dann gibt's natürlich, das eine ist natürlich dann die Routine in der Verhandlung, ja, eben reagieren können entsprechend noch und sich sortieren. Und wenn man viel Erfahrung in der Verhandlung hat, dann ist die Situation als solche erstmal kein Stress. Ja, für viele, die nicht so viel Erfahrung haben, ist es ein Stress. Ja. Aber trotzdem, ich hatte gerade letzte Woche einen Termin, da hatte ich dann zwei verschiedene Gespräche musste ich führen und im Zusammenhang mit der Mediation. Und ich habe wirklich erst 5 Minuten vor dem einen Gespräch festgestellt, dass die andere Partei mein Gesprächspartner war als die ich dachte. Ja, und auf die eine hatte ich mich vorbereitet, auf die andere nicht. Ja, und dementsprechend war es tatsächlich so, ja. Ja. Das lief nicht optimal, ja.
Ja, das lief nicht optimal. Hast du den Eindruck, die haben das gemerkt?
Nein, nein, kann ich nicht sagen. Genau. Ich hoffe auch, dass jetzt hier niemand zuhört.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also man muss ja dazu sagen, dass du letzte Woche 35 Mediationen gemacht hast. Und wenn also da jemand sich ja jetzt irgendwie wiedererkennen sollte, das ist reiner Zufall.
Ganz genau, so ist das, genau. Ja. Nee, Spaß beiseite. Nein, ich glaube nicht. Und da kommt dann genau der Punkt. Thema Routine, ne? Wie kann man dann eben sich doch noch gut aufstellen? Aber da habe ich doch einfach gemerkt, okay, in dem Moment, kurz 5 Minuten vor Beginn der Verhandlung, ist doch der Blutdruck ein bisschen hochgegangen, ne? Und ich musste einfach noch mal kurz umdenken, ja. Und da habe ich wirklich gemerkt, was der Wert von Verhandlung ist, ja. Der Vorbereitung,
Entschuldigung. Und von Vorbereitung, genau. Ja, genau. Und ich würde auch sagen, das ist relativ themenunabhängig. Also, ne, bei Gehaltsverhandlungen, da merkt irgendwie jeder, dass er sich vorbereiten muss und geht nochmal durch, was sind denn die Argumente, die dafür sprechen. Er will bestimmt wissen, warum er mir jetzt mehr bezahlen soll. Und so, da ist das, glaube ich, schnell drin. Aber meinst du auch für andere Verhandlungsfrage, also und Verhandlungsthemen sind Vorbereitungen, ich würde mal sagen, nicht standardisierbar, aber doch sollten irgendwie immer die gleichen Themen auch behandelt werden. Zu denen kommen wir auch gleich, was man da machen kann in der Vorbereitung. Aber würdest du sagen, das ist wirklich unabhängig vom Verhandlungsthema, dass das die gleiche Notwendigkeit mit sich bringt?
Also sozusagen das Ob ja, definitiv. Sag mal, die meisten Verhandlungen geht es ja doch um irgendwelche Sachthemen. Ne? Und dann ist natürlich einfach schon mal die Aufbereitung des Sachverhalts, Informationen beschaffen etc. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Und natürlich gibt es Unterschiede, abhängig von der Komplexität der Themen. Ja, das ist klar. Mhm. Bei einer Gehaltsverhandlung ist auch komplex, aber ist das Thema sehr klar umrissen. Wenn es um großes Vertragswerk geht oder im Unternehmen Verhandlungen zwischen der Unternehmensführung und Betriebsrat, haben wir natürlich eine wesentlich größere Komplexität. Ja. Aber auch Verhandlungen, es kann ja auch mal Verhandlungen geben, wo es letztlich eigentlich im Kern nur um Beziehungsthemen geht. Ja. Und auch da würde ich sagen, ist es natürlich, oder vielleicht da gerade sogar erst recht, ja, ist es sehr sinnvoll, sich vorher zu überlegen, worum geht's mir denn eigentlich und was ist mir dabei wichtig und wie will ich meine Botschaften platzieren. Ja.
Das wären zum Beispiel bei Nachbarschaftsthemen, dass man sich doch jetzt mal zusammensetzt mit den Nachbarn, weil meinetwegen die Kinder entweder immer laut spielen oder sich auch hin und wieder zanken und prügeln mit den Nachbarskindern. Und dann, wenn man sich dann mal hinsetzt, dann wäre auch eine Vorbereitung sinnvoll. Und wie wir die konkret gestaltet, da kommen wir jetzt dazu. Mhm. Und das trifft eben auch, und den Bogen würde ich noch machen wollen, für Mediatoren zu. Wie ist das für dich in Mediation, wenn du weißt, die Parteien werden verhandeln müssen und wollen das ja auch. Wir kommen jetzt sozusagen zu diesen Themen, wo tatsächlich dann auch ausgehandelt wird und gefeilscht wird oder eben auch wieder eskaliert wird. Wie bereitest du dich da auf die, also ist das eine ähnliche Vorbereitung als Mediator für dich, weil du in die Verhandlung dich reindenkst oder gehst du eher so auf dein Plan und sagst, ich handle ja mit denen eher aus, dass sie kooperativ verhandeln und sie jetzt nicht weiter hoch eskalieren? Ist das auch eine?
Also du sprichst jetzt sozusagen vielleicht zu diesen Zentralen. Wir hatten ja im letzten Gespräch gesagt, im Grunde wird in jeder Mediation verhandelt. Ja, irgendwann kommt es zum Schwur, zur Entscheidung, zum distributiven Teil, wie wir sagen. Ja, und
genau, in der fortgeschrittenen Mediation. Ne? So, also im letzten Drittel oder so, wenn man das so
einteilen will. Genau, wenn es um die Verteilung geht einfach. Ne? Also wenn man den Kuchen schön vergrößert hat, gemeinsam idealerweise, und irgendwann geht es darum zu sagen, okay, wer kriegt denn jetzt welches Stück und wer kriegt die Erdbeere auf dem Kuchen? Ja. Und da hat für mich die Vorbereitung zwei Aspekte. Zum einen die Vorbereitung mit den Parteien. Ja, also wirklich diese Verhandlungssequenz so gut vorzubereiten, dass man dann wirklich weiß, um welche Fragen entscheidend geht es denn jetzt. Ja, und ich mache das dann auch jetzt in der Wirtschaftsmediation häufig auch in Einzelgesprächen. Ja, das ist vielleicht dann auch nochmal ein Sonderfall. Du sorgst dafür,
dass die vorbereitet sind, ne?
Genau, und ich spiele mit denen auch im Vorfeld vielleicht schon, ich nehme so eine Art Erwartungsabgleich vor, so als so ein Realitätscheck, ne, was auch deren Positionen angeht, deren Vorstellungen. Also das ist dann die Vorbereitung mit den Parteien. Ich schicke auch die Parteien quasi in die Vorbereitung. Ich gebe ihnen auch in Anführungszeichen Hausaufgaben mit, ja, Themen, mit denen sie sich befassen sollen. So, und dann für mich selber als Mediator muss ich natürlich auch vorbereiten aufgrund meiner Prozessverantwortung. Ja, ich muss dem Ganzen eine Struktur geben. Ich muss mir überlegen, ja, wie soll die Verhandlung ablaufen? Ja, in welcher Reihenfolge, welche Themen setzen wir vielleicht irgendwelche Tools ein? Ja, also von daher auf jeden Fall ist es auch als Mediator ist die Vorbereitung ein ganz entscheidendes Thema. Ja.
Dann würde ich sagen, lass uns mal loslegen. Was ist zentral für dich, wo du sagst, also das muss man wenigstens in 3 Minuten vorher, wenn man die noch hat, dann sich überlegen.
Genau. Also zum einen sollte ich wissen, um was es geht. Ja, also sozusagen im richtigen Film sein.
Genau.
Genau,
nochmal also die Namen klar machen.
Genau, nicht so wie der Richter, der morgens in der Verhandlung sitzt und die Sache aufruft und dann wundern sich die Parteien, weil das klingt irgendwie ganz anders. Ja, kommt alles vor. Sitzen im falschen Verhandlungsraum oder der Richter hat schlicht die falsche Akte erwischt. Genau, also man sollte wissen, um was es geht. Man sollte wissen, wer daran beteiligt ist oder zu beteiligen ist. Ja, also was sind die maßgeblichen Themen, wer sind die handelnden Personen, wer ist betroffen von der Sache? Und wenn ich jetzt selber Verhandlungspartei bin, dann muss ich natürlich wissen, was ich eigentlich will. Ja, also wenn ich in die Verhandlung rein stolpere, so wie du vorhin das Beispiel gemacht hast und eigentlich nicht genau weiß, was ich will, dann wird die Verhandlung strukturlos sein und vermutlich auch nicht zu guten Ergebnissen führen. Ja.
Ja.
Da, vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt, wenn ich den noch ergänzen darf. Ja. Und das ist sozusagen das Gegenstück zu dem, dass ich weiß, was ich will. Also, was sind meine Ziele? Ja. Mhm. Ist eben das Thema, ja, was mache ich denn, wenn wir hier nicht in der Verhandlung nicht zu Potte kommen? Also, wenn wir einfach irgendwie nicht miteinander uns einigen oder wenn es mir nicht gelingt, meine Ziele zu erreichen? Ja, was mache ich denn dann?
Ja. Das ist ein
wichtiges Thema, kommen wir bestimmt noch drauf. Ne?
Ja. Genau. Ja, da ist schon das Schlagwort so, das scheint schon so auf die Butner als die Alternative, die beste, die man dann irgendwie dazu findet. Was mir häufig passiert in Mediationen, wenn ich genau hinhöre bei den Medianten, ist die Kamera gleich zurückgegangen hier, durch meine Handzeichen, dass die Parteien auf die Frage für sich, was will ich denn, so eine mentale Abkürzung machen und anfangen davon zu reden, was sie nicht wollen.
Mhm.
Kennst du das auch? Da fragen so, worum geht's Ihnen denn? Was wollen Sie denn? Und dann kurze Überlegung und dann kommt so, na, ich will auf gar keinen Fall das Haus verlieren. Oder ich will auf gar keinen Fall, dass das so und so ist. Und da könnten die eine Menge weiterreden. Also da kommt eine ganze Menge, was sie nicht wollen. Aber es ist ganz schwierig oder es ist irgendwie nicht so die Arbeit dann gemacht, was will ich konkret, positiv formuliert, dass das schwerer fällt. Also hast du die Beobachtung auch gemacht oder kennst du es auch?
Absolut, ja. Das ist ja auch, also nicht nur in der Mediation, sondern auch im Coaching trifft man das ja auch häufig auf, dass die Leute wissen, einfach wir wissen sehr gut, ja, was wir nicht wollen alles. Ne, aber was wir denn eigentlich wirklich wollen, das fällt uns viel schwerer. Ne? Ich glaube, das ist auch schon so eine bestimmte Denkeigenschaft, ja, die wir einfach haben. Und ja, das ist dann schon möglicherweise schon Teil der Aufgabe. Also in der Verhandlung wäre es natürlich ein bisschen spät, wenn man dann erst anfängt, ne, sich positiv zu überlegen, was man denn will. Also deshalb ist es eben schon das zentrale Thema, das in der Vorbereitung oder auch bei einer Mediation würde ich eben in Vorgesprächen mit beiden Parteien erstmal versuchen zu klären, ja, worum geht's denn, was wollen sie denn eigentlich? Ja, solange diese Selbstklärung nicht da ist, fehlt natürlich nachher auch eine Basis für ein interessenbasiertes Verhandeln.
Mhm. Mhm. Also das ist ähnlich, ne? Dieses schwer festlegen, das ist das, was ich will. Und wenn ich dann auch, das passiert dann nicht immer, aber ich nehme jetzt mal so 2, 3 Fälle aus dem Kopf, die dann so typischerweise ablaufen, wenn ich dann doch darauf aufmerksam mache und mich mit verschiedenen Interventionen dem annähere, okay, ich weiß alles, was sie nicht wollen, aber es ist noch nicht genau so genannt, was sie wollen. Und dann kam so 2, 3 Mal so, naja, am liebsten wäre mir, so, da bin ich schon richtig erleichtert, jetzt, dass der Satz weitergeht, wenn das und das eintritt oder ich das und das bekomme. Aber da kann ich mir vorstellen, dann kommen jetzt, das will der andere nicht und dann hat er Bedingungen oder da hat er was dagegen.
Dann kommt gleich die Projektion sozusagen, ne, auf die Gegenseite und dann ist man eigentlich wieder in dem
Nichtwollen. Es wird nicht genannt dann, ne? Als wenn das sozusagen dann entweder schon weggeknipst wird oder es nicht fest genug mental gehalten ist, das ist das, was ich will. Und jetzt geht's erst in die Verhandlung. Das ist also noch nicht das Ergebnis, sondern es geht erst in die Verhandlung. Dass das vielen Menschen sehr schwer fällt, etwas zu formulieren, was sie möglicherweise nicht bekommen, aber eigentlich wollen.
Ja, ist wahrscheinlich ein allgemeines psychologisches Phänomen. Ja, es gibt auch ja bei den auch Untersuchungen, dass die sozusagen die Verlustaversion größer ist als oftmals der Wille, was zu gewinnen, ne? Also irgendwas, was ich schon habe, herzugeben, ne? Oder nicht, dann ist eben tatsächlich ist größer, und ich denke, damit hängt es zusammen, und das bestätigt einfach nur, dass es sinnvoll ist vor jeder Verhandlung und auch Alltagsverhandlungen. Wir haben ja letztes Mal im Auftaktgespräch über Alltagsverhandlungen gesprochen, und auch wenn man mit Kindern in Verhandlungen geht, ja, ob es denn jetzt nochmal auf den Fußballplatz darf oder ob es die Serie noch angucken darf, ja. Ich glaube, da ist es schon auch sehr, sehr hilfreich und auch sehr augenscheinlich, dass man sich da gut vorbereiten sollte, ja, weil sonst machst du keinen Stich. Du wirkst betroffen.
Den gestrigen Abend, den heutigen Morgen sozusagen allumfassend beschrieben hat. Und ich hab's auch, also man macht schon noch irgendwann einen Stich, aber der tut vor allen Dingen nur, also es ist nicht dieser Skatstich, den man da bekommt, sondern ein Krümel, mit dem man zufrieden sein kann.
Ja.
Aber das sind jetzt wirklich auch die härtesten Verhandlungsgegner. Da müssen wir uns rantasten. Vielleicht müssen wir da mal eine eigene Sendung machen.
Genau, also, du hast ja letztes Mal dieses Buch erwähnt, glaube ich, auf das du gestoßen bist, How to Negotiate Like a Child. Kann man was lernen von denen.
Ich komme nur spärlich voran, muss ich sagen, bei dem Buch. So peu à peu, weil ich auch, also ich glaube, ich habe Angst, dass ich da drinnen eine Wahrheit finde, die ich mir noch ersparen will. So, also,
ja, aber du übst ja dafür umso mehr in der Praxis.
Richtig. Ja. Ich gucke, dass ich da meine Vorurteile nicht verfestige, sondern ich werde dieses Buch im Laufe dieser Episoden, die wir hier noch vorhaben, immer mal wieder hervorkramen, und dann gucken wir mal, dass da vielleicht sogar auch gegen diese Verhandlungsendgegner positive, konstruktive Schritte möglich sind.
Sehr gut, ja.
Also wie gehst du damit um, dass wenn deine Klienten, sagen wir mal in der Verhandlungsvorbereitung, du bist Verhandlungshelfer, ne, und begleitest Personen, vielleicht auch nur auf einer Seite, und die anderen machen das mit anderen Personen, und du merkst, denen fällt es schwer, das Ziel positiv zu formulieren, weil es vielleicht dann auch nicht das ist, was sie am Ende bekommen. Wie gehst du methodisch mit dem um, dass du das konfrontierst, oder belässt du es dabei und sagst, naja, es reicht auch, wenn die wissen, was sie nicht wollen?
Ja, nee, man sollte schon versuchen, das ins Positive zu wenden, ne? Du kannst es natürlich über Spiegelungen, ne? Du kannst es auch im Grunde mal feststellen. So, jetzt haben wir schon festgestellt, jetzt haben sie schon mal ermittelt, was sie nicht wollen. Das ist ja schon sehr wichtig. Ja, und wenn sie jetzt noch einen Schritt weitergehen, sozusagen, wenn sie sich, man kann natürlich auch so mit so hypothetischen Funktionen oder Vorstellungsbildern arbeiten, ne? Also wenn so Fragen, wenn sie jetzt am Ende der Verhandlung sind morgen und es ist richtig gut gelaufen, was haben sie dann erreicht? Ja, dass man die Leute dadurch in ein positives Denken reinbringt, ja. Aber ich würde es auf jeden Fall versuchen, nicht nur bei den Abwehrgedanken stehen zu lassen, ja.
Ja, also das ist da wirklich kompromisslos. Ne? Ja. Das ist wichtig für die Vorbereitung. Okay, was ist noch möglich in der Vorbereitung, wenn wir jetzt wissen, wir haben die eigenen Ziele, wir haben die Beteiligten, wer also da auch vor uns sitzt und so, worum es geht, geklärt. Was wäre dann als zweites möglich, unabhängig vom Verhandlungsthema, was sich lohnt, auf jeden Fall nochmal vorher sich wachzurufen, zu notieren, zu vertiefen?
Genau, ich hatte es eingangs ja schon erwähnt. Häufig geht es ja in Verhandlungen, oder eigentlich praktisch in jeder Verhandlung, geht es um irgendein Sachthema, ja. Und da geht es darum, einfach möglichst gut informiert zu sein. Ja, also dass man die ganzen Informationen beschafft, berühmten Zahlen, Daten, Fakten, ja, die ich eben brauche, um gut in die Verhandlung reinzugehen. Und je nachdem, was es für Verhandlungen sind, in kommerziellen Verhandlungen geht's natürlich, müssen die Zahlen am Start sein, ja. Technische Verhandlungen müssen einfach die technischen Fragen soweit geklärt sein, soweit es möglich ist. Vielleicht gibt's auch Rechtsfragen zu klären im Vorfeld. Wenn ich jetzt denke an ein Scheidungsverfahren, ja, dann müssen Versorgungsausgleich und entsprechende Fragen müssen geklärt werden. Das sind einfach Themen, Da muss ich mich möglichst gut informieren, damit ich eben, wenn es dann in der Verhandlung zu den Themen kommt, dass ich dann auch entsprechend gewappnet bin. und eben auch nochmal zu klären, was ist denn bisher schon unternommen worden, was ist denn schon geschehen, ja, vielleicht auch was hat die Gegenseite schon unternommen, wer sind vielleicht die Personen, die mir auf der Gegenseite begegnen, ja, also meine Verhandlungspartner, was weiß ich über die, also da gibt's einen ganzen Strauß von Themen, Sachinformationen, die man dann einfach beschaffen sollte. Das ist einfach schon mal die Basis, dass man überhaupt informiert in die Verhandlung starten kann.
Vielleicht ist hier der Punkt, auch die einzelnen Narrative anzusprechen, die Konfliktparteien gerade auch haben. Also wenn sie etwas haben wollen, haben sie eine Berechtigungsgeschichte im Kopf, warum ihnen das zusteht. Also du hast gerade bei einer Scheidungsmediation genannt. Mhm. Wenn es dann auch kritisch werden sollte für die Aufteilung von einzelnen Vermögensgegenständen, dann kommen dann Begründungen und Geschichten, weshalb das eine halt dem zustehen sollte und das andere allenfalls auch die andere Person bekommen kann. Sollte ich mich in dieser Vorbereitungsphase sowohl mit meinen, ja, sag ich mal, Stories und Narrativen beschäftigen, aber auch mit denen der anderen, um da mich drauf sozusagen vorzubereiten, argumentativ? Man hat ja häufig schon die Dinge schon mal ausgetauscht. Lohnt, also kann man da noch was machen, um Rechtfertigungsgründe zu haben, auszuhebeln? Ist das eine lohnenswerte Vorbereitung oder eher etwas, auf das, dass man situativ dann reagieren sollte?
Also idealerweise schon, ja, also idealerweise und so wir lernen es wir auch, wenn wir Verhandlungstrainings machen, ja, idealerweise versuche ich mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen, sozusagen mich in die Schuhe des oder der anderen zu versetzen und zu schauen, wie schaut denn derjenige auf das Thema oder diejenige, ja, und was könnte denn für ihn oder sie wichtig sein? So, das ist leider in der Praxis, gerade bei emotional hoch aufgeladenen Themen, findet es leider nicht statt. Ich meine, das kennst du natürlich auch aus der Mediation. Mhm. Ja, dieser Schritt ist ja unheimlich schwer und häufig gelingt der dann wirklich erst im Laufe der Mediation. Oder wenn er gelingt, dann hat man ja schon wahnsinnig viel erreicht. Ja.
Ja.
Aber
ja, gern. Ja, ich glaube, hier habe ich so Unterschiede oder würde ich Unterschiede machen wollen, da bin mir noch nicht ganz sicher, zwischen Verhandlung und Mediation, Konfliktklärung. Und ich komme auf die Idee, ich weiß gar nicht, wie der heißt, irgend so ein Verhandlungsexperte, der hat gesagt, also beschäftigen Sie sich nicht mit Gründen der Gegenseite. Das ist nicht Ihre Arbeit, sondern das ist die Arbeit der anderen Seite und Sie kommen dann in Verstrickungen, weil sie ne, ein gerechtes Narrativ aufbauen wollen und die Dinge schon verteilen wollen. Und da war aber der Hauptgrund vor allen Dingen, die Emotionalisierung zu unterlassen. Also soll eine nüchterne Verteilungsverhandlung sein. Ja. Ich glaube, das war dieser, ich glaube, das ist bei Matthias Schraner ist das ein Thema, ne? Der auch
kann sein, ja.
Verkaufsverhandlung. Aber da geht es darum, ja, dass die Emotionalisierung raushalten will, was in der Konfliktklärung ja häufig das Thema ist. Ne, dass also die Parteien miteinander ohnehin emotional aufgeladen sind und ein Stück aufklären müssen auch, wie sie die Dinge sehen und verstanden haben, wie sie die Dinge erinnern, um Missverständnisse über die gemeinsame Geschichte, über die gemeinsame Konfliktgeschichte auch aufzuklären. Und da scheint mir wirklich ein unterschiedliches Setting zu sein, wenn es darum geht, Konfliktparteien, die eine Konfliktgeschichte haben und die aufklären müssen, dass das dann auch nochmal in der Verhandlungsphase notwendig werden könnte, weil man merkt, man hat völlig unterschiedliche Erinnerungen an das, was geschehen ist. Und eine Verhandlungssituation, wo es schon um die Verteilung geht, wer kriegt welche Erdbeere.
Ja.
Würdest du sagen, das kann man trennen? Also wie sind da deine Erfahrungen auch, was praktikabel ist?
Ja, also ich glaube, da muss man auch differenzieren nach der Art der Verhandlung. Mhm. Ja, also wenn es jetzt ein ich sag mal ein reines wirtschaftliches Thema ist zwischen zwei Unternehmen, ja, geht's drum, wer irgendein Projekt ist gescheitert und jetzt geht's hinterher drum, wie werden die Euros verteilt, wer muss noch was zahlen, bekommt eine Partei Schadensersatz etc. da haben wir ja so mal diese Beziehungsebene und diese Erinnerungsebene, ne, die du jetzt ansprichst, da haben wir die nicht. Anders ist natürlich, wenn wir eine Familie haben, Kinder, vielleicht in einer Erbschaftsauseinandersetzung. Es geht darum, irgendwie das Erbe der Eltern zu verteilen. Ja, da spielt natürlich diese andere Ebene, die emotionale Ebene nochmal eine ganz andere Rolle. So.
Ja.
Und trotzdem würde ich sagen, in der Verhandlungsvorbereitung, da sind wir ja gerade, ja, in der Verhandlungsvorbereitung ist es schon sehr wichtig, sich auch mit der Position der anderen Seite im Vorfeld auseinanderzusetzen. Also was wollen denn die? Also wir haben jetzt lang drüber gesprochen, was will ich? Ja, wie komme ich da dran? Was will ich? Aber auch damit auseinanderzusetzen, was wollen die? Weil dadurch wird natürlich so mal das Feld abgesteckt, ja, auf dem wir spielen, das Spielfeld abgesteckt. So, und dann im zweiten Schritt, und da sind wir vielleicht auch schon beim zentralen Thema der Verhandlungsvorbereitung, eben nicht auf dieser Positionsebene stehen zu bleiben, sondern wirklich eben zu schauen, was sind denn die dahinterliegenden Interessen, nämlich so, also wie in der Mediation auch, ne? Also was sind, und zwar sowohl bei mir als auch bei meinem Verhandlungspartner, ne? Also warum ist das, was ich da fordere, für mich wichtig? Und genauso auch umgekehrt, ja, warum versuchen, das ist natürlich eine hypothetische Übung dann, was mein Verhandlungspartner angeht, aber warum, was könnte für ihn wichtig sein und warum?
Das wäre also auch da der Übergang von in der Vorbereitung von den Zahlen, Daten, Fakten, Positionen hin zu den Interessen. Also habe ich ein Verständnis davon, weshalb der andere das so beansprucht, wie er es tut? Gibt es da noch Fragen bei mir? Sind da Fragen offen? Kann ich das nachvollziehen? Und wenn nicht, dann gilt es das also dann auch wirklich sich Fragen aufzuschreiben, die man dann nochmal stellen kann auch, ne? Also wenn man was da nicht einordnen kann.
Genau, und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, warum soll ich den Aufwand betreiben? Ja, wenn es eben Positionen gibt, klare Forderungen, dann weiß ich doch, um was es geht. Ja, aber dann stoßen die sozusagen in der Verhandlung ungehemmt aufeinander. Ja, und wenn es mir eben gelingt, im Vorfeld schon sozusagen, oder wenn beide Parteien das tun, idealerweise in der Mediation auch, ne, sich schon im Vorfeld darüber Gedanken zu machen, was sind denn die dahinterliegenden Interessen, ja, was könnte denn für die eine oder andere Seite bedeutsam sein, dann kommen wir natürlich auch leichter, überspringen wir die Hürde zur Lösungsebene, ne, als wenn wir in den Positionen verharren, ja.
Ja,
so, deshalb also das ist auch so ein zentrales Element, ja.
Ja, das scheint mir da wirklich ein unterschiedlicher Ansatz zu sein. Aus der Mediationsentwicklung her ist mir natürlich sehr vertraut, diese Suche nach den Interessen und auch die zum Teil in der Vorbereitung dann einseitige Bearbeitung der Interessen hin auf eine gemeinsame Lösung mit der Frage, dann ist das denn auch für den anderen realisierbar, ist es annehmbar? Und es eine sehr kooperative Veranstaltung ist. Und wenn man das nicht macht, kommt es schnell zu emotionalen Eskalationen, Empörungen, dass der andere sowas auch nur denken kann und verlangen kann. Und bei dem Ansatz, den ich vorher genannt habe, da war das Ziel sozusagen immer cool, immer freundlich zu sein und sich gerade nicht in diese Emotionalität zu begeben, um die eigene Position zu stärken. Das ist ein völlig unterschiedlicher Ansatz. Also das wird mir an der Stelle besonders deutlich, wo der Ansatz auch zu wirklich unterschiedlichen Detailarbeiten führt, ne, und zu gucken, worauf habe ich zu achten.
Ja.
Das finde ich in dem Punkt interessant und kann da sozusagen auch wirklich nochmal deutlich machen, die Verhandlung innerhalb einer Mediation hat diesen Konflikt als Kontext, der schon da ist, der schon da war und der in diese Verhandlungssituation in der Mediation geführt hat. Und die, sag ich mal so, reinen Verhandlungssituationen, da gibt es noch nicht diesen Konfliktkontext, der soll aber durch die Verhandlung auch gar nicht erst zustande kommen.
Genau, und, das wollte ich gerade sagen. Genau, also häufig entsteht quasi der Konflikt in der Verhandlung. Ja?
Ja,
also wenn eben die Positionen, die Forderungen ungeschützt aufeinandertreffen und es da keinen Filter dazwischen gibt, ja, dann entsteht häufig ein Konflikt, ein Disput, der dann eigentlich das eigentliche Verhandlungsthema überlagert. So.
Ja.
Und deshalb glaube ich, man kann und sollte diese Beschäftigung auch mit dem sozusagen, was für die andere Seite eine Rolle spielen könnte, man kann die, sollte die nicht ausblenden, ja.
Ja. Ja, das kann, also kann ich nachvollziehen, ne, die, diese, und dass aber dann auch ein Ziel in dem anderen Verhandlungsansatz ist, unter gar keinen Umständen empörend oder sonst wie emotional in Wallung zu kommen, so dass man wirklich manchmal dann zu tun hat, wie kann derjenige so ruhig bleiben? Ne? Das ist doch gerade jetzt, es geht doch alles gerade schief und alles prasselt aufeinander. Aber Zuschreibung von Professionalität erfolgt dann, wer ist darauf vorbereitet und ruhig? Und das ist eine völlig andere Vorgehensweise. Während ja der Mediation eher die Emotionalität manchmal sogar angesteuert wird, in der Hoffnung dadurch auch in Anführungsstrichen die wahren, die eigentlichen Emotionen, ne, zu nutzen, um Verbindungen herzustellen.
Ja, wobei ich da den Unterschied auch gar nicht so groß sehe, weil auch in der Verhandlung, wenn die Emotionen da sind, dann bahnen die sich ihren Weg, ja, das kennst du ja auch, ja. Und selbst wenn sie versucht werden, unter einer coolen Oberfläche zu haben, irgendwo in einer kleinen Bemerkung oder sonst wo, kommen sie dann eben raus und die gehören da auch rein für mich in den Verhandlungsraum, ja. Aber natürlich ist es schwerer oder im Verhandlungsraum sind eben die Parteien, müssen dann selber miteinander klarkommen, ne? Da ist eben dann kein Sascha Weigel dabei, der dann das schön abmoderieren kann, ja, und dann entsprechend aufgreifen kann. Und
bei mir wird nur durchmoderiert.
Durchmoderiert, genau.
Nur durchmoderiert.
ja, genau.
Genau. Machen sachlich, wenn es auch persönlich geht.
Ja, genau. ja, aber sozusagen, aber dass die Emotionen da sind und auftauchen und das ist im einen wie im anderen Fall genauso, ja.
Ja. Gut, ja. Also, dann gehen wir noch einen Punkt an, den wir schon angedeutet hatten, der dann hier auch, ja, ganz logisch auch auftaucht, wenn man die Interessen sich anschaut, klärt, was will man eigentlich, worum geht's mir denn, und mit der Situation klarkommen muss. Es kann sein, dass das nicht erfüllt wird. Und wie viel bin ich bereit, das nicht zu erreichen? Und dann kommt man automatisch zu der Fragestellung, wann ist für mich die Verhandlung vorbei, auch weil es keine Einigung gibt und ich was Besseres zu tun habe. Dann habe ich was Besseres zu tun, ne, wenn das nicht möglich ist. Diese Alternative außerhalb der Einigung, die hat ja den schillernden Begriff von Butner bekommen, die beste Alternative zu einem verhandelten Ergebnis. Wie wichtig ist dir das, dass die Parteien da vorher drüber nachdenken und das also als Vorbereitungsaspekt sehen?
Ja, also für mich ist das sozusagen das Komplementärstück zu dem, was ich will, ja, was ich erreichen will in der Verhandlung, weil meine Motivation, wie stark meine Motivation ist, das zu erreichen zu wollen oder erreichen zu müssen, hängt davon ab, wie stark die Alternativen sind und welche Ausweichmöglichkeiten ich habe, wenn ich es eben nicht erreiche. So, und damit ist es eben so ein ganz zentrales Element für die Verhandlungsmacht. Ja. Je stärker meine Alternative ist, also wenn ich einfach sagen kann, zum Beispiel schönes englisches Wort, walk away alternative, ja, also ich kann halt einfach weggehen, ich kann die Verhandlung einfach verlassen, ich kann einfach nicht verhandeln und dadurch wird es für mich auch nicht schlechter. Ja.
Eine starke Position, ja.
Es führt vielleicht sogar dazu, dass die Verhandlung überhaupt nicht stattfindet, ja. So, und aber es gibt natürlich viele andere Alternativen, ja, wenn zwei Unternehmen miteinander verhandeln. Ich glaube, das Beispiel hatten wir auch schon mal in einem anderen Gespräch, ne, Lieferantenverhältnis zum Hersteller. Und wenn der Hersteller eben verschiedene Supplier hat, ja, dann hat er natürlich eine andere Position in der Verhandlung, wenn er sagen kann, ja, wenn es mit dir A nichts wird, dann gehe ich halt morgen zu B. Ja, also wenn er eigentlich darauf angewiesen ist, dass er eben mit diesem einen Lieferanten einen Vertrag abschließt, ja. Also ist, glaube ich, ganz augenscheinlich, dass eben diese schönes deutsches Wort, Nicht-Einigungsalternative, ja, eben ein zentrales Thema ist und dass man sich damit beschäftigt. Und zwar auch, würde ich hier auch sagen, auch wieder gespiegelt, ja, sowohl mit der eigenen als auch mit meiner, also mit die sozusagen die Alternativen meiner Verhandlungspartnerin.
Ja. Also das gucken wir uns auch nochmal genauer an, ne? Die Butner und die SOPA da, die Zone der der Einigungsmöglichkeiten. Also das wäre nochmal ein Punkt auch in der Vorbereitung, die wir nochmal vertiefter angehen. Hier würde ich noch eine Frage stellen, weil wir haben ja klar gemacht, worum es geht, um diese Einigungsalternative und eine starke Position sagen zu können, ich kann auch gehen.
Ja.
Führt ja automatisch auch zu der Fragestellung, wirklich? Oder tust du nur so? Ne? Also das Thema Bluff. Ne? Also ja. welche Strategie und auch Erfahrung hast du mit dem Thema in diesem Falle mit Bluffen? Auf der einen Seite, ich muss nur so tun, als wenn ich eine starke Einigungsalternative habe. Aber das trifft auch auf die andere Seite zu, dass wenn derjenige deutlich macht, dass er nicht von diesem Verhandlungsergebnis abhängig ist, dass ich ihm aber auch Bluff unterstelle. Also für beides gibt's ja Risikobereiche. Welche Empfehlung hast du da? Also
ja, da sind wir dann ja schon im Thema so Verhandlungstaktiken. Ja, da werden wir bestimmt dann drauf auch zu sprechen kommen, wenn wir uns dann mit den Verhandlungen, also nicht nur der Vorbereitung, sondern auch dem Ablauf befassen. Ja, aber insofern vielleicht passt es auch hier rein, weil ich mir natürlich auch im Vorfeld überlegen muss und sollte, wie will ich denn meine Ziele in der Verhandlung erreichen? Ne? Also mit welchen Strategien und auch mit welchen Taktiken dann? Ne? Und da gehört es mit rein und ja, Bluff und entsprechende Dinge, Anführungszeichen Spielchen, werden natürlich gerne gespielt. So der Klassiker ist, dass man so, also das trifft man eigentlich fast immer, vor allem im Unternehmenskontext, ja, wenn man dann irgendwie in die Verhandlung geht, dann sagt dann der Geschäftsführer, sagt dann, also gut, ich bin der Good Guy und Sie als Anwalt sind der Bad Guy. Ja, und da licke ich natürlich stark und sage, genau so machen wir es. Ja, das sind so die Klassiker, genau. In der Verhandlungsvorbereitung würde ich vielleicht ein bisschen differenzierter vorgehen im Normalfall. Ja, aber tatsächlich ist es also dieses nicht nur zu wissen, was ich will, was ich nicht will. Ja, also meine Ziel, meine Nicht-Einigungsalternative, aber auch, wie will ich denn mein Ziel erreichen? Ja, welche Schritte, welche Mittel will ich denn dafür einsetzen? Und tatsächlich natürlich diese Frage, wer übernimmt welche Rolle, wenn ich ein Verhandlungsteam habe, ja, wer übernimmt welche Rolle, jetzt mal abgesehen von Good Cop, Bad Cop, das ist schon ein zentraler Teil der Vorbereitung.
Das müssen wir uns auch vertiefend anschauen. Ne? Also welche Strategien gibt es, welche kann man wie aufziehen und auch damit rechnen, versteht der andere das, ne? Oder was hat der für Zuschreibungen? Das scheint mir nochmal wirklich ein ganz eigenes Thema zu sein.
Neugier. Absolut, auch und da kommt dann natürlich das ganze Thema auch mit welchem Stil gehe ich denn eigentlich in die Verhandlung rein? Das hatten wir ja auch schon in unserem Vorbereitungsgespräch. Ne? Ist es eher kooperativ, integrativ oder sind wir da ganz kompetitiv unterwegs? Ja, oder verteilen wir die Rollen im Team? Zentrale Fragen für die Vorbereitung.
Okay, wenn ich jetzt so den Überblick nehme, wir haben geklärt, welches Thema überhaupt ansteht. Wir haben uns unsere Ziele angeguckt oder eben mit den Klienten, was die erreichen wollen. Wir haben uns mit möglichen Zielen der Gegenseite befasst. Wir haben geschaut, dass wir alle Beteiligten und Themen zumindest auf dem Zettel haben. Nochmal die wesentlichen Punkte auch notiert, was schon geschehen ist und was die Zahlen und was die Daten und Fakten sind. Da wird schon deutlich, das ist jetzt nicht etwas, was man einfach mal so in einer Viertelstunde vorher macht. Selbst wenn der Termin nur eine Stunde geht, kann es sein, dass ich mir einen Tag vorher mal dafür Zeit nehmen muss. Ne, so vom Verhältnis her auch. Und dann auch wirklich Interessen nochmal klar gemacht. Warum wollen wir das eigentlich? Und was würden wir tun, wenn wir das hier nicht bekommen? Wie kriegen wir das anders hin? Was wäre noch von deiner Seite, wo du sagst, also bevor wir jetzt wirklich loslegen und die Vorbereitung als abgeschlossen nehmen, das dürfen wir nicht liegen lassen. Also das müssen wir schon noch zu Ende machen, sonst hätten wir da einen offenen Punkt, der uns auf die Füße fallen kann.
Genau, also idealerweise entwickle ich schon Lösungsideen, ja, wenn's vor allem bei Verteilungskonflikten, ja, aber auch bei anderen Themen oder Verteilungsverhandlungen, ja, es muss ja nicht immer schon ein Konflikt da sein, aber dass ich schon erste Ideen entwickle, wie könnte das Ganze denn ausgehen, ja, kann ich mir überlegen, auch schon, will ich ein konkretes Angebot machen oder nicht, ne? Und Und das eben basierend auf diesen Interessenprofilen, die ich erstellt habe, ne? Also wenn ich mir im Vorfeld überlegt habe, was sind meine Interessen, was sind die Interessen der anderen Parteien, dann fällt es mir natürlich leicht, gewisse Lösungsansätze zu entwickeln. Das wäre für mich nochmal ein wesentlicher Punkt, ja, weil das kann natürlich eine Verhandlung schon, und das merkt man dann auch, also man merkt es auch stark, hat denn mein Verhandlungspartner, meine Verhandlungspartnerin denn vielleicht schon ein paar Ideen im Köcher oder nicht? Ja, das wird merkbar, spürbar in der Verhandlung und das kann natürlich eine Verhandlung erheblich beschleunigen. So, und vielleicht auch welche Argumente habe ich und welche Kriterien gibt's, um auch der anderen Partei dann meine Lösungsvorschläge schmackhaft zu machen. Das wäre noch ein zentrales Element. Und genau, und am Schluss natürlich diese ganzen praktischen Fragen, äußerer Rahmen, ja, wie soll die Verhandlung ablaufen, wo trifft man sich, wer ist dabei? Das ist natürlich Agenda, wer macht einen Vorschlag für die Tagesordnung etc. Das ist so der äußere Rahmen, verhandeln wir in Präsenz oder online. Das sind alles Themen, die gehören noch zur Verhandlung dazu, das sind aber ist eher so die praktische Ebene dann. Ja.
Mhm. Das müssen wir auch mal dann später mal in einer eigenen Sendung nehmen, ne? Also was man da alles für Verhandlungen dann beachten kann oder wo man drüber nachdenken kann, wie man es macht. So, dann du Jörg, für den Moment, glaube ich, habe ich den Eindruck, gibt es ein Gerüst und eine, ne, nicht unbedingt Checkliste, aber schon so eine Themenliste, wo man sagen kann, das kann man zumindest im Kopf vorher bei jeder Verhandlung durchgehen. Und danach, das merke ich auch jetzt schon, wenn wir so drüber gesprochen haben, also gibt es einen anderen Eindruck, auch ein anderes Gefühl zu dem, was ansteht. Also ich fühle mich vorbereitet im besten Sinne.
So ist es, ja. Das, wenn man das macht, ne, ich habe ja ganz am Eingangs mein Beispiel gemacht, wo ich mich zwar vorbereitet hatte, aber auf die falsche Partei, ja, da habe ich mich dann eben in dem Moment eben nicht vorbereitet gefühlt und musste das dann situativ nachholen. Und das war natürlich wesentlich schwieriger, als wenn ich mir die halbe Stunde Zeit genommen hätte, dann im Vorfeld, um mich eben auf die richtige Partei einzustellen. Und
ja. Ich schreibe mir mal das Thema auf: Improvisation beim Verhandeln.
Improvisation ist ein ganz wichtiges Thema. Ja,
eigenes Thema. Jeder Verhandlung, also muss man improvisieren.
Genau. Man muss immer improvisieren auch. Das gehört natürlich dazu, aber tatsächlich, je mehr man vorbereitet hat, desto besser kann man dann auch improvisieren. So rum würde ich es mal formulieren, ja.
Okay. Gut. Du, dann sind wir für den Moment am Ende unserer heutigen Sendung und damit dem ersten Teil dieser Serie nach der Auftaktreihe natürlich, also der zweite Teil, um genau zu sein. Wir werden demnächst dann in weiteren Schritten vorgehen, da gucken wir uns dann, würde ich jetzt fast so empfehlen, ich weiß nicht, wie es dir geht, was dann dran wäre, da, wenn man die gute Ordnung einhalten will, aber das Thema Bagna und Zone der Einigung, das halte ich also doch wichtig für das Verständnis auch, was so eine Verhandlung ausmacht, weshalb man also dort verhandelt und nicht woanders hingeht, als aber auch zu klären, gibt es überhaupt die Zone einer Einigung. Da habe ich auch mal in einem anderen Podcast hier in den Episoden der Mediation eine Sendung dazu gemacht, eine Serie, weil da die Parteien sich einigen wollten, wussten auch, dass sie das müssen. Da ging es um eine Zahlungshöhe von zwei Eltern für den Unterhalt. Aber unklar war, ob ihre Vorstellungen überhaupt einen Deckungsbereich hatten. Und dass wir da als Mediatoren ganz hilfreich sein können. So, das werden wir vielleicht nochmal aufnehmen, aber es gibt natürlich noch andere Themen und Fallgestaltungen, wo diese beiden Dinge eine Relevanz haben.
Genau, das, ich hatte es ja auch vorhin gesagt, auch für mich auch das zentrale Element in der Vorbereitung, ne? Einerseits so diese Erarbeitung der Interessenprofile, ja, was sind meine Interessen, was könnten Interessen der anderen Partei sein? Und eben als Gegengewicht oder als Fundament für die Interessen, vielleicht kann man es so formulieren, eben die Alternativen. Und ich glaube, das ist was vielleicht am wenigsten intuitiv ist für jemanden, der sich mit Verhandlungen noch nicht so beschäftigt hat, ja. Dass ich mir Gedanken mache darüber, was denn passiert, wenn ich in der Verhandlung nicht erfolgreich bin. Das will man ja eigentlich erstmal nicht wissen, ja. Weil häufig überschätzt man ja vielleicht auch so die eigene Position, ne? Dieser Überoptimismus. Das kennen wir ja, dieses Phänomen, ne? Und das muss der andere doch auch verstehen, weil ich habe doch einfach recht, ja. Und ich weiß doch, wie es geht. Und ja, und sich damit zu beschäftigen, was passiert denn, wenn mir das einfach mal nicht gelingt, das ist das ist vielleicht der schwierigste Teil und deshalb bestimmt sinnvoll, wenn wir uns da vertieft mit befassen.
Mhm. Jörg, vielen Dank für den Auftakt hier und wünsche dir eine gute Zeit und dann bis alsbald.
Ja, vielen Dank, Sascha, für das wie immer anregende Gespräch und ich freue mich auf die Fortsetzung.
Ciao.
Tschüss.
Teil 2 unserer Verhandlungslehre, vor allen Dingen auch mit Blick auf Verhandlung im Kontext von Mediation mit Dr. Jürg Schneider Brotmann und nicht Dr. Jürgen Schneider, da haben wir als Leipziger eine andere Geschichte dazu. Wir haben über Vorbereitung gesprochen, Verhandlungsvorbereitung und dass sie wichtig ist bei allem unterschätzten Dasein, dass sie fristet. Aber man kann nicht genug Zeit in die Vorbereitung stecken. Man kann ein Verhältnis vielleicht angeben, ne, für die Dauer der Verhandlung absolutes Mindestmaß, genauso viel Vorbereitungszeit. Die Empfehlungen gehen bis zu dem 20-fachen an Vorbereitungszeit im Verhältnis zu dem, wie dann die Verhandlungszeit vermutlich sein wird oder angesetzt ist. Also das zeigt schon deutlich, dass sich für die Vorbereitung mehr Zeit genommen werden muss als allgemeinhin gedacht und getan und im Zweifel dann einfach noch mehr Zeit dafür nehmen. Und wir haben heute vor allen Dingen über die Punkte gesprochen, die da auch bearbeitet werden wollen. Und an denen ist schon deutlich geworden, das dauert ein bisschen Zeit. Also nicht nur die Zahlen, Daten, Fakten zusammenzutragen, dauert seine Zeit. Das kann man sich schnell deutlich machen, wenn man Themen nimmt, wie zum Beispiel Entscheidungsmediation, was die Beteiligten an Wissen, an Daten, an Fakten zusammentragen müssen, damit sie das gut entscheiden können. Das ist einfach nicht an einem Nachmittag einfach so mal getan. Wir haben über die Themen der Alternativeinigung gesprochen. Also was sind die Alternativen zu einer Einigung? Wir haben hier auch angesprochen Verhandlungsstrategien, die geklärt werden wollen, Verhandlungstaktiken. Das haben wir aber nur angerissen, weil wir das einfach vertiefen werden in kommenden Episoden. Denn das ist nicht alles hier unterzubringen. Für den Moment bedanke ich mich bei dir und euch, dass ihr hier wieder mit dabei wart beim Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Wenn dir die Sendung gefallen hat, der Podcast generell zusagt, dann hinterlass doch ein Like und eine Sternebewertung. Gerne auch einen Kommentar, wie es dir gefällt oder was dir noch gefallen könnte, wen wir hier noch auch zum Thema Verhandeln ins Studio einladen sollten, damit das auch für dich eine vollkommen runde Sache wird. Sag den Kollegen Bescheid, dass hier gepodcastet wird. Das hilft, dass dieser Podcast weiter verbreitet wird und das Thema viel Zuspruch erhält. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement des Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.